Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir uns das Wahlprogramm der Grünen ansehen. Genauer gesagt das Regierungsprogramm, wie es heißt. So nennt man die 70 Seiten von Bündnis 90 Die Grünen, mit denen Robert Habeck zum Kanzler gemacht werden soll.
Ja, das ist ein durchaus, ich sag mal, wertungsfrei selbstbewusstes Ziel, mit dem die Grünen in den Wahlkampf gehen. Nur jetzt stellt sich so die Frage, haben sie hier wirklich ein selbstbewusstes linksliberales Programm vorgelegt, wie Deutschland umgekrempelt werden kann? Oder handelt es sich doch eher um eine Anbiederung an die Mehr-CDU, um eine schwarz-grüne Regierung bilden zu können, in der man dann als konstruktiver Juniorpartner fungiert? Das wollen wir heute besprechen.
Wir nutzen zunächst die Gelegenheit, um auf unsere Zusatzinhalte hinzuweisen. Da gibt es die Speakeasy Bar. Dort sprechen wir in der aktuellen Ausgabe darüber, wie und ob sich Linke zu Terroranschlägen verhalten müssen, ob sie etwas auf Social Media posten sollten. Es geht auch um den Fall Gisèle Pelicot. Wir werden uns auch befragen, inwieweit Rojava für uns ein Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und viele weitere Fragen beantworten wir unter anderem auch zu der Frage, wie viel ich drücken kann.
Im Fitnessstudio wohlgemerkt. Außerdem haben wir noch Wohlstand für alle Literatur. Auch das können all diejenigen hören, die die Paywall quasi überklettern. Und zwar sprechen wir diesen Monat über William Shakespeares Timon von Athen, also ein über 400 Jahre altes Drama. Und wir fragen uns, was lehrt uns das über die heutige Wirtschaftswelt, darüber, wie wir Reiche betrachten, wie Reichtum Menschen interessant machen kann und wie sie auch fallen gelassen werden, wenn der Reichtum schwindet. All das werden wir dann besprechen. Und das könnt ihr hören, wenn ihr uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts unterstützt. Und alle Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Das Programm der Grünen trägt einen doppeldeutigen Titel. Dieser lautet Zusammenwachsen. Also erstens geht es darum, den sozialen Frieden wiederherzustellen. Deutschland soll zusammenwachsen. Aber zweitens geht es auch darum, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum miteinander zu verbinden. Die Grünen betonen immer wieder, dass Klimaschutz heute marktwirtschaftlicher Erfolg versprechen kann. Auch wird der Klimaschutz immer wieder als Garant für nationale Sicherheit markiert, etwa weil grüne Energien von autoritären Regimen unabhängig gemacht werden können. Damit wird für uns ganz klar, also hier geht es darum, jetzt nicht zu versuchen, eine ökologische Wende einfach mal herzuzaubern oder versuchen, die Gesellschaft gänzlich auf neue Pfeiler zu stellen, sondern es geht darum, ein bürgerliches Publikum anzusprechen. Der Klimaschutz wird als Mittel zum Geschäftserfolg und zur geopolitischen Souveränität vorgestellt. Ein Selbstzweck ist bei den Grünen da schon lange nicht mehr zu erkennen.
Und was direkt auffällt, ist dieses Programm, beziehungsweise bislang gibt es nur einen Programmentwurf, aber dieser Programmentwurf ist deutlich kürzer als 2021. Also bei der letzten Bundestagswahl, da waren es noch 272 Seiten und heute sind es, in Anführungszeichen, nur noch 72 Seiten. Wir haben also drei Viertel weniger Text. Und wir können jetzt gespannt sein, ob dann nach dem Bundesparteitag, der bald noch ansteht, ob dann vielleicht noch etwas hinzukommen wird, ob es noch einmal konkreter wird. Aber für diesen Entwurf können wir schon mal festhalten, dass sich die Kürze auch inhaltlich bemerkbar macht. Es fehlt immer wieder an konkreten Zahlen. Permanent werden Absichten kommuniziert, was alles passieren müsse, ohne dass dafür konkrete Zahlen und Ziele festgelegt werden, ohne dass klar ist, wie man eigentlich dorthin kommt. Will. Das ist so ein bisschen wie private Bürger daheim sich ausmalen, was alles geändert werden müsste. Und genau an diesem Küchentisch orientieren sich die Grünen bekanntlich. Zitat: Eine Politik, die Probleme löst und die Dinge zum Besseren wendet, kann nur gelingen, wenn sie den Bürgerinnen und Bürgern zuhört. Wenn sie nicht über die Menschen redet, sondern mit ihnen. So wie das an jedem Tag überall im Land an unseren Küchen und Esstischen geschieht. Das finde ich ist schon mal interessant, also dass die Grünen sich hier als die große Zuhörerpartei gerieren. Das ist mir jetzt in den vergangenen Jahren nicht so aufgefallen.
Erste Frage, die sich für uns stellt, selbstredend: Wie verhalten sich die Grünen zur Schuldenbremse? Sie schreiben in ihrem Programm: Wir wollen der Wirtschaft eine starke, resiliente und verlässliche Infrastruktur bereitstellen, indem wir die öffentlichen Investitionen dafür aus nationalen und aus Mitteln der Europäischen Union stärken und ausbauen. Dafür werden wir auch die Schuldenbremse sinnvoll modernisieren. Also es geht hier nicht darum, dass man die Schuldenbremse abschaffen will, man spricht von einer Modernisierung. Zwar wird immer wieder betont, dass die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form wichtige Investitionen verhindert, etwa wenn es heißt, die schwarze Null im Hausland wurde mit einem Kredit bei der Zukunftsfähigkeit unseres Landes erkauft oder auch unterlassene Investitionen sind eine Bürde für die junge Generation. Aber es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, die Schuldenbremse im Ganzen muss weg. Man lässt sich natürlich viel offen, wenn man hier sagt, und aus Mitteln der Europäischen Union soll also diese öffentliche Investitionsbereitschaft steigen. Dann fragt man sich, bekommt die Europäische Union jetzt auch damit gleichzeitig mehr Mittel oder das bisschen, was sie hat, davon nimmt man etwas. Man versucht es also so offen zu formulieren, dass man auch sagen kann, es ist mitunter schwer festzustellen, ob hier sich ein Umdenken bahnbricht oder ob man eben dazu übergehen will, dass Friedrich Merz einschlägt.
Ja, also man will der Europäischen Union zwar mehr Mittel zugestehen, aber zum Beispiel eine gemeinschaftliche Verschuldung, die steht da auch nicht zur Disposition. Man hüllt sich auch zu dieser Reform der Schuldenbremse in vornehme Schweigen. Bei der SPD war es ja noch so, da gab es immerhin diesen Verweis auf die europäischen Schuldengrenzen, an denen man sich orientieren wolle. Und dann konnte man ja zumindest mit etwas eigener Recherche ermitteln, ja, was heißt das denn eigentlich? Wie viele Schulden im Verhältnis zum BIP sollen in Zukunft möglich sein? Also was bedeutet das wirklich einfach nur auf nackte Zahlen reduziert? Nichts davon finden wir bei den Grünen. Und wie gesagt, das kann jetzt daran liegen, dass man das alles noch viel detaillierter nach dem Bundesparteitag im finalen Programm dann vorstellen wird. Gut möglich ist aber auch, dass man das hier bewusst vage hält, um kompromissfähig zu sein. Denn tatsächlich hat ja Friedrich Merz auch fast dasselbe gesagt. Also nachdem die CDU und auch Friedrich Merz, nachdem die immer beide quasi gesagt haben, jahrelang, nein, die Schuldenbremse ist unantastbar, hat man dann ja im Laufe der Ampelkoalition bereits da so ein bisschen andere Signale gesendet, nur Friedrich Merz nicht. Und der hat dann ja Ende 24 auf einmal gesagt, selbstverständlich kann man das reformieren. Ja, da saß er in so einem Bildtalk und sagte dann, selbstverständlich kann man das reformieren. Die Frage ist, wozu, mit welchem Zweck? Was ist das Ergebnis einer solchen Reform? Ist das Ergebnis, dass wir noch mehr Geld ausgeben für Konsum und Sozialpolitik? Dann ist die Antwort nein.
Ähnlich sehen das die Grünen. Sie schreiben, Investitionen in Klima- und Umweltschutz sowie in Verkehrs-, Energie-, Bildungs- und Forschungsinfrastruktur sowie in die nationale Sicherheit haben für uns dabei Priorität. Klar ist auch, bei sogenannten konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den derzeit strikten Regeln. Hier ist interessant, dass von diesen konsumtiven Ausgaben die Rede ist und das dann auch nochmal im Programm konkretisiert wird. Also, wenn man eine Schule energetisch saniert, dann ist das eine Investition und das wäre etwas, für das man durchaus auch Schulden machen kann. Wenn es aber darum geht, die Gehälter der Lehrer zu zahlen oder zu erhöhen, dann sagt man, nein, das ist eine konsumtive Ausgabe, das muss aus dem Haushalt so bestritten werden. Jetzt ist das aber ja eine sehr eigenartige Unterscheidung, wenn man doch sieht, dass also jede Investition in Bildung, und das ist nun mal auch qualifizierte Lehrer haben und genügend Lehrer haben, dass das sich richtig rechnet für die Zukunft. Ja, also man kann ja nichts Besseres machen, als einfach Geld mit Geld um sich werfen, wenn es um Thema Bildung und Kinder geht. Das ist definitiv so. Da gibt es auch keine Studie, die das Gegenteil behauptet. Und damit würde man eben keine konsumtive Ausgabe machen, sondern man würde wahrhaft investieren. Das wird aber hier wieder ausgegrenzt. Interessant ist ja auch, dass man in Bezug auf nationale Sicherheit von Investitionen spricht. Mhm. Denn da könnte man ja tatsächlich mal die Frage stellen, ist das eigentlich eine Investition? Jetzt werden manche sagen, ja, klar, in die Sicherheit. Aber das, was da produziert wird, ist ja eigentlich dafür produziert, dass es nicht eingesetzt wird. Es sei denn, man will jetzt plötzlich doch anfangen, wie Habeck ja auch schon verkündete, demokratische Machtpolitik auszuüben. Was bedeutet das dann? Ist es, man dann auch irgendwo bereit, irgendwelche Zufahrtswege oder was weiß ich, militärisch abzusichern? Wohin soll das gehen? Nur erst einmal ist ja klar, eine Investition in Panzer und sonst was, die haben ja das große Problem, dass es da kein Dual Use gibt. Ja, ich kann nicht sagen, der Zug fährt nicht, ich nehme den Panzer und besuche Ole in Leipzig. Ja, das ist nicht möglich. Deshalb können wir da eigentlich mal sagen, diese Ausgaben für Militär sind konsumtive Ausgaben. Oder wie würdest du das einschätzen wollen?
Auf jeden Fall. Also wenn man davon ausgeht, das sind ja Sachen, die sollen angeblich eh nicht genutzt werden. Und da würde man ja noch drauf hoffen, dass das quasi nur für so einen schlimmsten Fall besorgt wird, dann ist es gewissermaßen konsumtiv. Und wenn man es doch benutzen will, naja, dann sollte es einem erst recht Angst machen. So, das heißt also so oder so ist das natürlich, bedeutet es, dass man gesamtgesellschaftlich anstatt etwas Produktives herzustellen, ja, womit die Menschen sich das Leben schöner machen, dass man dort Zerstörungs- und Tötungsmaterial produziert, dass das wirklich nur für Wahnsinnige den Begriff Investition letztlich bedeuten kann. Da bin ich vollkommen deiner Meinung, wohingegen man dann ja bei Lehrern zum Beispiel sagt, nee, das ist ein Konsum, also sowas kann man ja höchstens aus dem normalen Haushalt noch bestreiten, vielleicht braucht man ja selbst das irgendwann nicht mehr.
Wir sehen also, hier hält man schon durchaus an willkürlichen Schulden, Grenzen und Regeln fest, bloß werden diese jetzt etwas gelockert, um einige gewünschte Maßnahmen zu ergreifen. Die Grünen wollen einen Deutschlandfonds und Aufrüstung. Die CDU will vor allem jetzt erstmal nur Aufrüstung. Ich vermute, man wird sich irgendwo in der Mitte treffen.
Ja, und dieser sogenannte Deutschlandfonds, der von Habeck bereits vor Ende der Ampelkoalition gefordert wurde, der spielt auch im Wahlprogramm eine prominente Rolle. Zitat: Mit dem Deutschlandfonds werden wir in Bund, Ländern und Kommunen die notwendigen Mittel für die Investition in diese Zukunft mobilisieren. Er stärkt unsere gemeinsamen Infrastrukturen, auf die Gesellschaft und Wirtschaft so dringend angewiesen sind. Auch hier finden wir keine Zahl. Zwar wird hier und da mal gesagt, wie groß die jeweiligen Investitionsbedarfe angeblich sind. Zu einer Summe addiert wird das aber nicht. Der Deutschlandfonds bleibt ein relativ abstraktes Konstrukt. Anscheinend soll Geld ausgegeben werden für sinnvolle Dinge. Konkreter machen die Grünen es nicht, sodass sich jeder darunter vorstellen kann, was er oder sie will. Und dann fragt man sich ja durchaus, warum muss man es überhaupt Deutschlandfonds nennen? Da kann man ja auch einfach sagen, für diese 5 Sachen oder 10 Sachen hätten wir gern noch mehr Geld und deshalb müssen mehr Schulden aufgenommen werden und das war's. Aber hier mit diesem Wort Deutschlandfonds klingt das gleich wie so ein großes Projekt, mit dem das Land auf Vordermann gebracht wird.
Für mich ist das tatsächlich eine große Enttäuschung. Das heißt, ich hatte da eigentlich mehr erwartet. Wir wissen es ja, die Grünen haben wirkliche Top-Ökonomen, von denen sie beraten werden. Ja, sie stehen auch in einem Austausch mit einem Adam Tooze. Sie wissen, was eigentlich alles zu tun wäre. Und es gibt ja auch eine Verbindung zu der pluralen Ökonomik. Ja, es ist ja keineswegs so, dass man jetzt in den letzten Jahren sich nicht damit beschäftigt hat und dass auch bis in die grünen Führungskreise hinein man sich nicht damit beschäftigt hat. Und jetzt hätte man doch eigentlich mal sagen können, wir haben diese Expertise, wir haben so viel eingeholt, auch an Wissen. Wir versuchen jetzt auch mal einen richtigen Masterplan zu erstellen. Wir sagen jetzt nicht, ja, wir müssen ein bisschen modernisieren und Schulden regeln und so, manchmal bremst zu sehr, sondern da hätte man jetzt ja wirklich mal den großen Wurf wagen können. Ja, zumindest mal im Programm. Das wäre ja schon was. Ob man es dann später macht, wird sich sagen. Und dass man sich das aber nicht traut, das würde ich sagen, ist Habeck zuzuschreiben, der jetzt ja wirklich auf so einen Kuschelkurs hinaus ist mit Friedrich Merz und mit dem ganzen bürgerlichen Lager und ich muss mich mit allen gut verstehen und die Bild-Zeitung soll mich auch lieben, dass man das nicht macht. Denn hier hätte man wirklich mal allein mal auf dieser Ebene Schuldenregeln und Investitionen tatsächlich einen größeren Wurf sich leisten können und glaube ich, hätte den auch verständlich machen können, einigen, wenn nicht sogar den großen Teilen der Industrie. Ja, das ist ja gar nicht so, dass da alle dagegen sind, ganz im Gegenteil. Ja, aber das, was hier ist, also das kann ich ja so auch von einem mittleren Konservativen im Handelsblatt eigentlich so lesen. Ja,
aber das sagt ja auch, also dass er quasi diesen Kuschelkurs mit der Union fahren muss, sagt ja auch schon viel über den bürgerlichen Alltagsverstand in Deutschland aus. Also jetzt bin ich ja nicht mehr so drauf, dass mir Neoliberalismuskritik so wahnsinnig am Herzen liegt, dass ich die immer betreiben muss und das für das Allerwichtigste halte. Aber es ist ja schon interessant, dass man sich so vollkommen abgewöhnt hat, anscheinend von sowas wie einem gestaltenden Staat auch nur in der Theorie auszugehen. Also während das in den Nachkriegsjahrzehnten vollkommen selbstverständlich war, dass Märkte von Staaten gemacht werden, dass sie stark intervenieren können, dass sie dabei helfen können, sinnvolle Infrastruktur aufzubauen und so, ist dieses Denken privat vor Staat so radikal, dass man sich nicht mal mehr eine ganz normale kapitalistische Industriepolitik traut, was man ja in den USA oder so sich durchaus noch traut, also sehr stark durch das starke Handelspolitik, aber eben auch wirklich dadurch, dass Investitionsentscheidungen vom Staat stärker getroffen werden und habe
die waren ja auch da. Ricarda Lang war ja auch, hat sich das angesehen mit dem IRA und all das.
Und ja, und ich meine, Habeck hat ja durchaus auch mal so gewisse Anwandlungen gehabt, gerade vor der letzten Bundestagswahl, aber durchaus auch noch in den Monaten danach, von denen dann auf einmal immer weniger zu hören war. Und dass quasi der bürgerliche Alltagsverstand so verblödet ist in Deutschland, dass sich offenkundig mit diesen Bürgerlichen nicht mal mehr ein bürgerlicher Staat machen lässt, sagt ja auch schon eine ganze Menge aus. Also dass die wirklich so eine Idee haben von einem Kapitalismus, der ohne einen sehr stark intervenierenden Staat existieren kann, ist für mich ganz klarer Ausdruck davon, dass tatsächlich der Neoliberalismus theoretisch noch lange nicht überwunden ist, wenn man solche Debatten hier führt.
Wir fragen nach der Finanzierung, bekommen Folgendes da gesagt. Der Deutschlandfonds hilft, die Spielräume für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen zu erhöhen. Er ist aber kein Ersatz für die Aufgabe, im Haushalt stärker zu priorisieren und effizienter mit den vorhandenen Einnahmen umzugehen. Da frage ich mich, wo hat man denn jetzt gerade nicht so sehr priorisiert? Dann müsste man ja auch das mal benennen. Sind das dann doch plötzlich Sozialabgaben, die zu hoch sind? Muss der Staat einsparen? Dann bitte konkret nennen, was es dann sein wird und nicht irgendwann später servieren, ist es eigenartig. Also spätestens auf Seite 19 und von 72 Seiten dann wird klar, dass hier kein großer Wurf zu erwarten ist. Die vorhandenen Einnahmen sollen priorisiert werden und offenkundig werden nicht in großem Maße Schulden gemacht und es soll wohl auch keine steuerliche Umverteilung geben. Und das ist auch erstaunlich.
Kurz, wenn ich ganz kurz intervenieren darf, also mir ist jetzt klar, die Grünen sind nicht die FDP. Aber es ist ja schon interessant, dass man jahrelang sagt, der Lindner blockiert die und in der Tat, Lindner stellt sich immer hin und sagt, ich muss doch mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ordentlich umgehen. Ich habe doch hier vorhandene Einnahmen, mit denen muss ich sorgfältig umgehen und da kann ich doch nicht immer weiter Schulden machen. Und jetzt schreiben die genau das eigentlich hier rein. Es ist sehr lustig, was sich alle Parteien so ringelreihemäßig vorwerfen. Ja? Ricarda Lang sagt jetzt zum Beispiel, Olaf Scholz, der Bösewicht, hat gesagt, er will die Schuldenbremse für die Ukraine aussetzen und jetzt will er die Ukraine doch nicht weiter unterstützen. Gleichzeitig haben die Grünen immer gesagt, der Lindner blockiert hier mit seinen Behauptungen, er müsse priorisieren, anstatt neue Schulden zu machen. Jetzt sagen sie selbst, wir müssen die Einnahmen, die wir haben, priorisieren, anstatt nur neue Schulden zu machen. Es ist sehr lustig, wie man da so, wie sich alle eigentlich im Kreis die gleichen Sachen vorwerfen.
Und verwunderlich ist doch auch wirklich, dass das Thema Steuerpolitik nur eine halbe Seite bekommt in dem gesamten Programm. Und dabei bleibt man dann im Nebulösen, prangert kurz mal die Ungleichheit an, es gehört sich ja so, und erklärt, Deswegen fokussieren wir uns auf folgende Maßnahmen. Das effektive Angehen der Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer für außerordentlich große Erbschaften. Also da gibt es ja nun diese Regeln, die vor einigen Jahren da reingekommen sind, dass man dort mit großen Betriebsvermögen man das so deichseln kann, dass man am Ende doch wenig oder nichts bezahlen muss. Den aktiven Einsatz für die Einführung der globalen Milliardärsteuer sowie das Schließen weiterer offenkundiger Gerechtigkeitslücken im Steuersystem, vor allem bei der Immobilienbesteuerung wie Share Deals und beim Auseinanderklaffen der Besteuerung von Arbeits- und Kapitaleinkünften.
Jetzt sehen wir uns mal Stück für Stück an, was die Grünen fordern. Also, du hast es eben unter anderem vorgetragen, die Erbschaftssteuer, die soll ja so umgestaltet werden, dass Ausnahmen nicht mehr existieren. Bislang werden zum Beispiel Erben großer Unternehmen stark privilegiert. Dass man an diese Erbschaften ran will, klingt erstmal nach einer progressiven Maßnahme, die hier aber komischerweise nicht genauer ausgeführt wird. Und das wahrscheinlich aus gutem Grund. Denn so fortschrittlich wollen die Grünen das Ganze nun auch nicht ausgestalten. Zwar sollen in Zukunft alle Erbschaften herangezogen werden, dafür soll aber die Erbschaftssteuer als Flat Tax ausgestaltet werden. Das heißt also, alle zahlen über einem bestimmten Freibetrag, der noch festgelegt werden muss, der ist hier noch nicht genauer genannt, alle zahlen über dem Freibetrag den gleichen Steuersatz.
Wenn wir uns das jetzt ansehen, dann können wir sagen, ach ja, es gab doch diesen Beschluss beim letzten Bundesdelegierten, bei der letzten Bundesdelegiertenkonferenz, da hieß es, oberhalb des Freibetrags könnte zum Beispiel ein linearer Steuersatz von etwa 25% für alle Vermögensgegenstände gleichermaßen gelten, Immobilien, Betriebsvermögen, Aktien etc. Hierdurch käme es zu einer indirekten Progression, das heißt, je weniger eine Erbin oder ein Erbe den Freibetrag überschreitet, umso geringer ist auch der durchschnittliche Steuersatz. Was heißt das nun? Der Freibetrag wird nicht genauer beziffert. Stellen wir uns einmal vor, er läge bei 1 Million Euro. Wenn Ole nun 1,5 Millionen Euro erbt, würde die erste Million steuerfrei sein und dann die 500.000, auf die fielen 25% an, also 125.000 Euro Steuern müsstest du zahlen. Der effektive Steuersatz läge dabei bei 8,3%. Wer hingegen 10 Millionen Euro erbt, der muss 2.250.000 Euro Steuern zahlen, hat also einen effektiven Steuersatz von 22%.
22,5, um genau zu sein.
Ja.
Und je höher die Erbschaft, desto mehr nähert sich der Erbe den 25% an. Und das bezeichnen die Grünen nun als eine indirekte Progression, was natürlich wirklich eine Nebelkerze ist. Ja? Es ist keine progressive Steuergestaltung. Nach der Logik ist ja jedes Steuersystem ab dem Moment progressiv, ab dem es einen Freibetrag beinhaltet. Also dann könnte man zum Beispiel auch sagen, die Einkommensteuer wird als Flat Tax gehandhabt. Es gibt einfach nur noch 20% Einkommensteuer, aber sobald es da auch einen Steuerfreibetrag gibt, ist sie ja auch rein theoretisch progressiv gestaffelt.
Naja, aber bei der Kapitalertragssteuer ist das ja so, da gibt es ja einen gewissen Pauschbetrag, der ist steuerfrei und alles darüber hinaus wird dann versteuert mit den 25% und dann kann man sagen, oh, das ist ja progressiv gestaltet.
Genau, aber die, wenn man jetzt zum Beispiel diese 10 Millionen erbt, was natürlich schon eine Megasumme ist, so, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, die tun mir leid oder so, also ganz sicherlich nicht, aber die sind ja schon sehr nah bei den 22,5% oder bei den 25%. Also die sind ja bei 22,5%. Heißt, wer zum Beispiel 50 Millionen erbt, der ist dann eigentlich schon fast genau bei 25%. Ja. Und dann, ab dann bezahlen eigentlich alle denselben Steuersatz effektiv. Ja, also egal, ob man 50 Millionen oder 50 Milliarden erbt, nicht falsch verstehen, die sollte man alle deutlich stärker besteuern, als es jetzt gerade der Fall ist. Aber egal, wo man da steht, man hat effektiv denselben Steuersatz. Das ist nicht mit einem progressiven Steuersystem gemeint, sondern mit einem progressiven Steuersystem ist normalerweise gemeint, dass nicht nur absolut, sondern auch relativ zum eigenen Einkommen diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, mehr Steuern zahlen als jemand mit einem niedrigen Einkommen. Und es gab einen Artikel von Martina Linatas, also von der Ungleichheitsforscherin, und die schreibt im Surplus-Magazin: Oftmals wird angeführt, dass eine Flat Tax eine Verbesserung zum Status quo bedeuten würde, da Erben von Betriebsvermögen nicht länger privilegiert würden. Die Streichung der Privilegien für Betriebsvermögen wäre sinnvoll. Doch warum sollten wir die Progression aufgeben? Warum sollten wir die reichsten Firmenerben nun auf eine andere Weise in Form niedrigerer Sätze privilegieren und dabei die Gerechtigkeit einbüßen? Würde die Erbschaftssteuer ihren progressiven Charakter verlieren, würde sie ungerecht und sehr wahrscheinlich in der Bevölkerung noch unbeliebter. Eine Flat Tax wäre Wasser auf die Mühlen der Gegnerinnen und Gegner der Erbschaftssteuer und somit der Anfang vom Ende der Erbschaftssteuer insgesamt. Mittelfristig könnte ihr so womöglich dasselbe Schicksal zuteil werden wie der Vermögensteuer 1997. Sie könnte ausgesetzt werden.
So oder so ergibt es keinen Sinn, wieso man die Progressivität des Steuertarifs abschaffen sollte. In der Einkommensteuer hat man dieses Prinzip ja aus gutem Grund, weil die Sozialstaatlichkeit eigentlich damit einhergeht, dass Gutverdiener nicht nur absolut, sondern auch relativ zu ihrem Einkommen mehr zahlen müssen. Hier haben die Grünen übrigens auch Großes vor. In einem weiteren Beschluss, der nicht im Wahlprogramm erwähnt wird, fordern die Grünen Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht mehr pauschal mit 25% zu besteuern, sondern in den Einkommensteuertarif zu integrieren. Jetzt hat sich ja Habeck auch gemeldet mit einem Vorschlag, der daran andocken soll, oder ein anderer Vorschlag nochmal, dass also bei diesen Kapitalerträgen auch Sozialabgaben zu erheben sind, um damit die gesetzlichen Krankenkassen zu finanzieren. Also man hat da jetzt noch nicht so ein einheitliches Programm. Vielleicht nehmen die das dann mit auf ihren Parteitag und versuchen das da zu thematisieren.
Und auch das hier, was du eben erst vorgetragen hast, ist ja das, was die SPD will, ne? Also das wird quasi sagt, jetzt auch, also das wird normal in die Einkommensteuer integriert, die Erträge aus Dividenden etc. Und das ist quasi derselbe Vorschlag, der ist durchaus, hast du ja bei der SPD-Folge gesagt, relativ radikal, hat es aber nicht in den Programmentwurf geschafft. Also das ist etwas, was die Grünen gefordert haben in einem Beschluss auf der letzten Bundesdelegiertenkonferenz, ist aber noch nicht im Programmentwurf drin, ist also sehr mit Vorsicht zu genießen. Und was du eben gesagt hast, was der Habeck da fordert, dass er quasi sagt, ja, man könnte doch es so machen, dass die Reichen dann quasi auch auf ihre Ersparnisse, aus den Zinsen, die sie daraus beziehen, oder aus Dividenden, dass das auch quasi, dass darauf auch Sozialbeiträge erhoben werden, ist auch eine etwas komische Idee. Denn es ist ja ohnehin so, dass es ja eine Deckelung gibt. Also wer mehr als so und so viel 1000 Euro im Monat verdient, der zahlt ja ab einer bestimmten Grenze keine weiteren Sozialabgaben, keine Krankenkassenbeiträge etc. Das heißt also, wer ohnehin schon sehr gut verdient, da ist es vollkommen egal, ob man dann die Kranken, ob man dann die Dividenden, die der kassiert oder so, da nach oben drauf rechnet und sagt, zahl mal darauf bitte auch noch Sozialbeiträge, denn das ist ja ohnehin gedeckelt. Das heißt, man fragt sich so ein bisschen, wofür soll das eigentlich notwendig sein? Am Ende könnte es tatsächlich dazu führen, dass diejenigen, die mit Aktien vorsorgen, sobald sie dann in Rente gehen, dass sie ab dem Moment, wo sie dann versuchen, das zu liquidieren, dann da mehr Steuern drauf zahlen müssten, als das bislang der Fall war. Also ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht so ein toll durchdachter Gedanke.
Mhm. Ja, man müsste quasi diese Deckelung aufheben, damit es überhaupt eine Wirksamkeit auch hat. Also ich sag mal, diese Deckelung ist ja da, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das ist, aber ich würde vermuten, wenn man ein bisschen mehr als 100.000 brutto im Jahr verdient, dann ist das gedeckelt, da geht das nicht mehr weiter höher.
Ich glaube, sogar niedriger
de facto. Es kann sogar niedriger sein, ja. Und da reden wir ja erst von Leuten, wo das nennenswert anfallen wird, dass die hohe Kapitalerträge haben. Also es wird jetzt ja nicht viele Leute geben, die 30.000 brutto im Monat im Jahr verdienen und dann Kapitalerträge von 500.000 einheimsen. Das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Insofern ist mir das auch noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es geht. Vielleicht will man auch jetzt nur mal gucken. Es gibt ja einige Ohrfeigen für diese Thematik schon, dass man da wieder zurückrudert und am Ende kommt gar nichts davon rein. Was jedenfalls drin steht in diesem doch sehr kurz gehaltenen Kapitel zum Thema Steuern: Um die Erwerbstätigen bürokratisch und finanziell zu entlasten, werden wir die Arbeitnehmerpauschbeträge in der Einkommensteuererklärung anheben. Wir wollen eine Anhebung auf 1.500 Euro.
Und die Beitragsbemessungsgrenzungen liegen übrigens nur bei circa 2/3 von dem, was du gesagt hast. Wollte ich nur noch hinterher schicken. Also ist doch, also da reicht es wirklich schon, dass man bei 5.000 bis 6.000 Euro pro Monat ist. Und dann fällt man da quasi schon drunter. Ab dann alles, was darüber hinausgeht, darauf zahlt man dann keine Sozialabgaben, keine Krankenversicherungsbeiträge etc. mehr. Das könnte man natürlich erhöhen. Dann wäre auch Habecks Vorschlag, würde dann gegebenenfalls auch mehr Geld in die Staatskassen spülen. Ob er sich damit bei seiner eigenen Klientel beliebt macht, steht auf einem anderen Blatt. So, nun hast du eben, Wolfgang, diese Arbeitnehmerpauschbeträge in der Einkommensteuererklärung angegeben. Und zwar sollen die auf 1.500 Euro verdoppelt werden. Bislang ist es so, wenn man ein normaler Arbeitnehmer ist, dann kann man sagen, ich habe vielleicht im Jahr 750 Euro Ausgaben gehabt, die ich absetzen kann, pauschal von meiner Steuer. Und wenn ich mehr als das quasi absetzen möchte, dann muss ich alle Belege einreichen, um zu beweisen, dass ich mehr Ausgaben hatte. Aber wenn das nicht der Fall war, dann kann ich trotzdem diese 750 Euro angeben und spare damit Steuern und damit auch Bürokratie. Jetzt sagen die Grünen, lasst uns doch mal das verdoppeln. Auf diese Weise tut man tatsächlich den normalen Arbeitnehmern was Gutes, weil sich deren zu versteuerndes Einkommen mindert und sie müssen weniger Bürokratie abliefern, weil wer jetzt bislang zwischen 750 und 1.500 Euro pro Jahr absetzen will, der muss das dann ja beweisen. So, ist sicherlich keine schlechte Idee für viele Arbeitnehmer in Deutschland, also da kann man jetzt wenig gegen haben. Das Verrückte ist wirklich nur, das ist die einzige Zahl zum Thema Steuern. Ohnehin kommt in diesem gesamten Wahlprogramm zweimal das Wort Einkommensteuer vor. Zweimal. So, wir haben ja schon die FDP sehr gescholten. Wir haben gesagt, die ist maximal unseriös unterwegs. Aber immerhin wurde der Wahnsinn der FDP noch beziffert. Neue Einkommensteuertarife wurden genau skizziert und so weiter. Ja, also da wurde ganz genau gesagt, ab so und so viel Euro ist jetzt der Knick, die 42% werden erst ab dem und dem Einkommen gezahlt und so weiter. Hier in diesem Programm erfahren wir eigentlich gar nichts mehr. Und da stellt sich dann ja schon die Frage, wie ernst ist das eigentlich zu nehmen? Also man erfährt immer wieder gute Absichten. Das BAföG soll erhöht werden. Der Deutschlandfonds soll für Investitionen der Privatwirtschaft sorgen. In der Pflege soll ein besserer Personalschlüssel her. Klingt alles hübsch, aber es gibt keinerlei Details zur Finanzierung. Das IW schätzt, also dieses arbeitgebernahe Wirtschaftsforschungsinstitut, dass die Grünen insgesamt Steuererleichterungen von 48 Milliarden Euro planen könnten. Das ist quasi der Versuch, die paar Informationen, die man hat über das, über die Pläne der Grünen, zu quantifizieren. Was bedeutet das für die, für den Haushalt, für die Staatskasse? Und jetzt kann man sagen, diese 48 Milliarden Euro Haushaltsloch in Anführungszeichen sind im Vergleich zu CDU, FDP, BSW und AfD sehr moderat. Also die haben deutlich höhere Steuersenkungen im Programm. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie soll man in Kombination mit einer nur geringfügig angepassten Schuldenbremse den Investitionsstau letztlich angehen, der auf jeder Seite beschworen wird? Das lässt sich diesem Programm nicht entnehmen.
Kommen wir zu Arbeit und Soziales. Da gibt es immerhin mal eine Zahl zum Mindestlohn. Faire Löhne verlangen nach einem fairen Mindestlohn, damit Leistung auch anerkannt wird. Um die Inflation der vergangenen Jahre auszugleichen, braucht es jetzt einen Mindestlohn von zunächst 15 Euro im Jahr 2025, der auch für unter 18-Jährige gilt. Das entspricht auch den Vorgaben, die bei der Umsetzung der Mindestlohnrichtlinie der Europäischen Union einzuhalten sind. Diese Argumentation ist dieselbe wie bei der SPD und auch die Lohnhöhe wird gleich benannt und man will das offenbar in diesem Jahr noch einführen, dann sogar 2025 soll das kommen. Immerhin will man also die unterste Lohngrenze politisch festlegen und die angeblich unabhängige Mindestlohnkommission außen vor lassen. Das ist eine sehr gute Idee, das zu tun. Und wir wissen, bei einem solchen Anstieg in Relation dazu verhalten sich auch die anderen Löhne, kann das natürlich einen guten Effekt haben, zum Beispiel auch für Gewerkschaften, die in neue Tarifrunden gehen, für aber generell alle Leute, die in Lohnverhandlungen sind, dass natürlich, wenn man jetzt nicht zum Mindestlohn beschäftigt ist, man einen gewissen Abstand haben möchte und den auch einfordern kann. Und da ist man mit den 15 Euro natürlich wesentlich besser aufgestellt und es wäre schon eine deutliche Erhöhung, die zu begrüßen wäre und die tatsächlich die Situation vieler Menschen verbessern würde.
Und ähnlich vorbildlich ist tatsächlich die Ausführung zum Thema Tarifbindung. Zitat, es braucht eine stärkere Tarifbindung, denn wer nach Tarif arbeitet, verdient im Schnitt mehr und das unter besseren Arbeitsbedingungen. Deshalb wollen wir die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen erleichtern. Durch ein Tariftreuegesetz werden wir öffentliche Aufträge des Bundes in der Regel an Unternehmen vergeben, die nach Tarif bezahlen. Das klingt ja alles erstmal nach einer sinnvollen, ich sag mal, sozialdemokratischen Politik. Ja. Also, dass man also versucht, die Tarifbindung zu stärken, um Arbeitnehmer oder Arbeitnehmern ein bisschen mehr Macht im Produktionsprozess zu geben. Auch wird betont, wie wichtig innerbetriebliche Demokratie, Mitbestimmung und Gewerkschaften seien, wenngleich konkretere Pläne zur Stärkung von den Arbeitnehmern dann nicht mehr genannt werden. Und ähnlich vage bleibt man beim Thema Wohnen und Bauen. Ja, da wird gesagt, Mietpreisbremsen sind wichtig, man muss Spekulation bekämpfen, aber ein großes Bauprogramm zum Beispiel wird nicht erwähnt, da werden keine Planziele ausgegeben. Also Planziele, das klingt jetzt so ein bisschen nach DDR, aber es war ja durchaus so, dass die Ampelregierung sich Ziele vorgenommen hatte, wie viele Wohnungen man pro Jahr gebaut sehen möchte, und selbst das hat man ja nicht geschafft, von daher gibt man das hier anscheinend gleich ganz auf. Lediglich sollen die Fördermittel für sozialen Wohnungsbau erhöht werden. Und das ist sehr bemerkenswert. Die Grünen trauen dem Staat eigentlich nichts mehr zu. Es gibt Subventionen für grüne Energien, es gibt Subventionen für den Sozialbau, die verteilt werden, aber ein eigenständiges Bauprogramm, sowas traut man sich gar nicht. Erst alles soll über den Markt laufen, der nur vom Staat ein wenig geordnet bzw. subventioniert wird. Und da sind dann auch diese Formulierungen immer interessant. Also da heißt es oftmals, man setze auf einen Mix aus marktwirtschaftlichen Elementen und Ordnungspolitik. Das heißt, wir haben ja eigentlich so eine Annäherung an den christdemokratischen Ordoliberalismus, also dass man den Staat wirklich nur noch als eine Ordnungsinstanz sieht, die dem Markt vorschreibt, wie die Regeln lauten, dass man darüber hinaus natürlich Subventionen verteilt, die jetzt vielen Ordoliberalen ein bisschen zu viel wären, aber dass man doch permanent betont, dass man eigentlich die Marktwirtschaft toll findet und sich andere Allokationsmechanismen gar nicht mehr vorstellen kann.
Es lebe Walter Eucken. Das ist schon hier so eine interessante Richtung, dass man da ja im Prinzip ja mal alles erkannt hatte und jetzt macht man so eine ganz abgeschwächte Form davon, und in Spuren können wir da Diskurse, die mal stattgefunden haben und die auch mit Habeck selbst stattgefunden haben, noch nachvollziehen. So ein Wahlprogramm ist auch immer eine gute Gelegenheit, um sich nochmal selbst auf die Schultern zu klopfen. Da heißt es, und wir können ja mal überlegen, ob wir das so auch diskutieren wollen. Jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles Leben. Deswegen haben wir Hartz IV überwunden und es durch das Bürgergeld ersetzt. Es schützt vor Armut und ermöglicht die Teilhabe an unserer Gesellschaft. Es ist wirklich falsch. Also die Grünen wollen doch immer was gegen Fake News und so tun, dann schreibt's nicht rein ins Programm. Ja, das geht dann nicht. Da müsste man, wie heißen die, Korrektiv oder so, müssten da mal kommen und das mal markieren, dass das nicht richtig ist.
Da müssten
mal
die Faktenchecker kommen.
Die Faktenchecker, ja. Das Bürgergeld ist ja genauso hoch wie Hartz IV und bedeutet Armut noch immer. Kein einziges Wort fällt dazu, dass der Bürgergeldsatz höher sein müsste. Also das ist ja auch interessant, dass man hier sagt, man hat es umgetauft, es reicht. Stattdessen heißt es, man wolle möglichst viele Menschen in zumutbare Arbeit bringen. Also hier wird auch schon offenkundig schwarz-grün vorbereitet. Man gibt sich mit dem Bürgergeldsatz zufrieden, unter den eh keine Regierung gehen kann. Da kommt ja sonst das Bundesverfassungsgericht und wird mosern, aber sonst sagt man auch ganz klar, mehr gibt es nicht.
Ja, und das ist dann auf einmal ein würdevolles Leben. Von wegen, die Würde ist antastbar, können wir hier ganz klar sehen. Und diese Zeiten, in denen die Grünen die niedrigen Regelsätze öffentlich angeprangert haben, die sind vorbei. Der Etikettenschwindel namens Bürgergeld ist den Grünen genug. Immerhin werden keine weiteren Sanktionen angekündigt. Ja, also dieser strafende Sozialstaat, der fordernde Sozialstaat, der wird hier zumindest nicht explizit gemacht. Auch wenn ja diese Formulierung, man will möglichst viele Leute in zumutbare Arbeit bringen, durchaus aufhorchen lässt, denn das ist ja genau die Formulierung, mit der immer der strafende Sozialstaat durchgesetzt wurde. Und dann ist ja durchaus die Frage, ja, was passiert dann, wenn die Leute, die ihr da in Arbeit bringen wollt, die gar nicht als so zumutbar empfinden wie die Grünen? Das ist ja einfach, wie soll ich sagen, das ist ja eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung. Was ist eigentlich zumutbar? Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten gab es doch diese tolle Diskussion. Renate Künast war im Bahnhof und hat sich dann beschwert auf Twitter, dass das Bahnhofspersonal nicht 10 Minuten vor der eigentlichen Öffnungszeit schon den Serviceschalter aufgemacht hat, weil da bereits ein paar Leute draußen Schlange gestanden haben. Und dann haben die Leute gesagt, ja, warum sollten die das denn? Die haben ja noch nicht Dienst. Also müssen jetzt Leute vor ihrer eigentlichen Dienstzeit unbezahlt anfangen zu arbeiten, damit Renate Künast früher irgendeine Beschwerde bei der Bahn einreichen kann, obwohl sie eh eine Bahncard erster Klasse 100 haben wird als Parlamentarierin. Also man weiß gar nicht, was sie da will überhaupt. Und da hat sie gesagt, nee, das ist einfach eine Sache von Freundlichkeit und Anstand. Also so eine Frau, die in den letzten Jahrzehnten keinen Tag normal arbeiten musste, sagt dann, die Leute sollen mal freundlich und anständig sein und gefälligst früher den Laden aufmachen. Ja, also mal sehen, wie das am Ende alles wirklich läuft. Immerhin, das Thema Arbeitskräftemangel ist ja sehr virulent und auch da fordern ja Konservative immer, dass man ordentlich auspeitschen muss, die Armen, dass man die in jede noch so schlimme Arbeit zwängt. Das ist anscheinend nicht die Lösung, die die Grünen präferieren. Die verweisen auf was ganz anderes und haben damit auch recht. Da heißt es, wenn alle Frauen mit Kindern so arbeiten könnten, wie sie möchten, hätten wir in Deutschland bis zu 840.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Ein gutes und verlässliches Angebot an Betreuungsplätzen ist dafür die Grundlage. Also das haben die Grünen tatsächlich verstanden, das bekommen ja wenige in Deutschland hin. Eine Stärkung des strafenden Sozialstaats ist sicherlich nicht notwendig, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Stattdessen könnte eine Ausweitung der sozialen Fürsorge, also in Form von mehr Betreuungsplätzen, durchaus für mehr Erwerbspotenzial sorgen.
Jetzt haben wir schon was gehört für die Familien und für die Kinder, aber das Thema junge Menschen ist jetzt auch nicht etwas, was groß geschrieben wird im Programm. Nee. Es ist ja auch interessant, ne, dass man da eigentlich bei so keiner Partei mehr zu findet. Irgendwie, ach ja, die dürfen auch wählen, naja, wollen wir mal sehen. Also das Angebot, das an junge Leute gemacht wird, ist eigentlich nur von Neoliberalen, wir sorgen dafür, dass ihr weiter in Bitcoin investieren könnt. Das ist also ein Armutszeugnis im Ganzen jetzt, also nicht bezogen auf die Grünen allein, sondern das ist ja wirklich auffällig. Also würden wir jetzt hier einen Podcast machen, der heißen würde junge Menschen, junge Probleme und müssten uns dann mit dem Parteiprogramm auseinandersetzen, das wären kurze Folgen, so jeweils 3 Minuten, würde ich sagen.
Ja, also bei den Grünen können wir es schon mal zusammenfassen. Da wird halt so gesagt, ja, BAföG muss höher, Mindestausbildungsvergütung muss höher, aber das wird halt auch nicht in irgendeiner Form quantifiziert, wie viel höher eigentlich. Und am Ende muss man sich dann damit zufrieden geben, dass Emilia Fester auf TikTok rumtanzt und sagt, hippe hurra, wir haben Hartz IV umbenannt in Bürgergeld.
Ja, das sind Dinge, zu denen mir jetzt sehr viel einfallen würde, aber wir wollen ja noch was über die Minijobs sagen. Und zwar soll das ganz ähnlich, wie die SPD das auch vorschlägt, wieder zu einer Ausnahme werden. Ja, nicht diese unglaubliche Ausbreitung von Minijobs, sondern die sollen schrittweise abgeschafft werden. Minijobs sollen nur noch für junge Leute und für Rentner möglich sein. Außerdem soll die Mindestausbildungsvergütung deutlich angehoben werden, was deutlich heißt, wissen wir jetzt nicht, kommen wir nicht gesagt. Immerhin in der Rente ist das der Fall. Da gibt es mal eine Zahl. Dort versprechen die Grünen ein Mindestrentenniveau von 48%, das unter anderem durch hohe Löhne und den Abbau von Minijobs erreicht werden soll. Wir haben aber jetzt auch 48,15%.
Genau, es soll nicht weiter sinken.
Es soll nicht weiter sinken. Man hätte ja auch mal vorschlagen können, dass es mal ein bisschen raufgeht. Aber ja, man versucht hier auch mit der kapitalgedeckten Altersvorsorge ein bisschen zu operieren. Es geht natürlich darum, dass der Staat in grüne Projekte dabei investiert. Die Idee ist ähnlich wie bei dem Generationenkapital der FDP, bloß dass man das dann sozialer und grüner gestalten möchte.
Was ist sonst noch geplant? Was gibt es für Ausgaben? Nun, wir haben es gesagt, es werden unzählige Ziele ausgelobt. Nur oftmals werden die dann gar nicht beziffert. Zum Beispiel wird gesagt, man wolle dem Pflegemangel begegnen, indem der Personalschlüssel verbessert wird. Prima, nur auf welches Maß? Welche Kosten verursacht das? Wie wird das finanziert, wenn man für konsumtive Ausgaben keine Schulden machen will, aber auch steuerpolitisch keinen so rechten Mut hat? Teuer soll auch die Aufrüstung werden. Zitat, wir stehen zu unseren Bündnisverpflichtungen und dem damit verbundenen notwendigen Ausbau unserer Fähigkeiten. Dafür braucht es verlässliche Finanzierung mit einem Verteidigungsetat, der dauerhaft die in der NATO vereinbarten und auch national definierten Ziele und Bedarfe erfüllt und dafür dauerhaft deutlich mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit investiert. Ja, also zuletzt sprach Robert Habeck von 3,5% des BIP, die der Aufrüstung zugutekommen sollen. Das ist unglaublich. Also man hat das immer so als Prozentzahl, wird das so gesagt. Das heißt ja wirklich, dass quasi knapp jeder 30. Euro in die Rüstung fließt. Also wie viel das ist, was dort gesamtgesellschaftlich genutzt wird. Man denkt das ja immer nur so in abstrakten Geldbeträgen. Aber es heißt
das sind
ja
dann nochmal 170 Milliarden im Jahr oder sowas. Ne?
Naja, vor allem, man denkt das immer so in Geldbeträgen.
Mehr.
Aber man muss ja einfach sich ganz klar machen, das sind nicht einfach nur Geldbeträge, sondern das heißt, dass eine Gesellschaft riesige Kapazitäten darauf verschwendet, Mordsmaterial herzustellen. Ja? Also es ist wirklich Kanonen statt Butter. 3,5% will Robert Habeck und das ist ja noch relativ, relativ moderat im Vergleich zu dem, was Donald Trump jetzt ja gefordert hatte. Der hatte ja vor einer knappen Woche oder vor zwei Wochen 5% gefordert, also 20%. Jeder 20. Euro würde in die Aufrüstung fließen und das heißt also auch ein 20. der realen Wirtschaftsleistung muss letztlich für diesen Unsinn aufgewandt werden.
Ja, das bringt uns überhaupt keinen Wohlstand für alle und das macht einzelne Rüstungskonzerne vielleicht froh, aber mehr passiert dann auch nicht und ich erwarte eigentlich auch von einer Partei, die sagt, dass wertegeleitete Außenpolitik relevant ist, dass sie sich jetzt mal klar positioniert, sie muss ja, also dass man da aufrüsten will und so ist ja das eine, aber dass man immer diese NATO-Verbindung so stark machen will, wo man jetzt gerade Donald Trump hat, der öffentlich sagt, Kanada würde mich interessieren, warum gehört das eigentlich nicht zu den USA, Grönland auch strategisch gut, also der da ganz expansiv vorgeht, zumindest rhetorisch schon mal, da muss man doch sagen, das ist ja wohl nicht der Wertepartner und man kann ja auch nicht sagen, die vertreten unsere Freiheit, unsere Meinungsfreiheit. Ist das jetzt das, was Elon Musk und Mark Zuckerberg tun? Das ist also das jetzt das Verteidigungswürdige. Da sollte man jetzt auch sehen, dass man sich da mit denen verbündet. Also man muss doch mal da klar auch sehen, mit wem man da gerade Allianzen schmiedet.
Und Wolfgang,
das ist doch völliger Irrsinn.
Da kann ich nur ganz so viel Sand sagen. Darauf kannst du lange warten.
Ja, aber das leuchtet doch ein. Also wenn man jetzt noch in diesem Programm schreiben würde, es gibt eine veränderte Weltlage und wir müssen über Aufrüstung nachdenken und deswegen setzen wir uns mal mit Emmanuel Macron ins Benehmen oder so, dann würde man sagen, okay, das ist jetzt also so eine europäische Sicherheitsstrategie, aha. Aber jetzt einfach so weiterzumachen, als wäre Biden noch im Amt, das ist doch Irrsinn, das kann man doch nicht
ja,
tun.
Ja, aber ich glaube, man muss wirklich Abstand davon nehmen, den Grünen zu sagen, bitte seid ein bisschen glaubwürdiger. Also die sind angetreten mit einer feministischen Außenpolitik und beenden die Ampelkoalition damit, dass sie sagen, prima, Syrien ist frei, weil da jetzt irgendwelche Islamisten das Land übernommen haben. Und wenn die sich weigern, der Außenministerin die Hand zu schütteln, dann muss man das respektieren. So, also dass man solchen Leuten keine Glaubwürdigkeit mehr abnötigen sollte, das ist doch, glaube ich, klar.
Es geht mir nicht um so eine Glaubwürdigkeit. Es geht ja mehr darum, dass man sagt, also ist das strategisch sinnvoll? Also wenn ich jetzt mal von allem Pazifistischen absehe, von all auch moralischen Fragen absehe, dann ist ja mal die Frage, ist diese strategische Ausrichtung mit einer Trump-Regierung künftig verstärkt gemeinsam in den Aufbau von Militär zu investieren und quasi dann deren Marschrichtung mit zu übernehmen. Ist das sinnvoll? Und ich glaube, die Frage kann sich ja jeder selbst stellen und vermutlich auch jeder selbst beantworten. Jedenfalls können wir jetzt hier erstmal sagen, wir sind an einem Punkt, an dem wir festhalten, es werden Schulden gemacht werden künftig, vielleicht dann mit Friedrich Merz und Robert Habeck zusammen. Wir können nun im Detail noch ausführen, was alles so gefördert werden soll, inklusive Kulturleben, Gaming, Familie und sowas. Aber wir wissen ja auch dann noch gar nicht, was daraus wird. Man beziffert es nicht. Wir können also auch da schwerlich am Ende sagen, ja, das ist aber gar nicht das Wahlprogramm eingelöst, denn man lässt sich alles offen. Zumindest beim Verantwortungseigentum, da hat man gesagt, da gehen wir in diese Richtung. Um Familienunternehmen und Startups weitere Nachfolgeoptionen zu bieten, wollen wir eine neue attraktive Rechtsform für Gesellschaften mit gebundenem Vermögen einführen. Also nicht nur in Fragen Erbschaftssteuer orientiert man sich da an Lars Feld. Auch hier hat man so ein Verantwortungseigentum, wie das auch bei eben Christian Lindner durchaus beliebt ist.
Vor allem bei seinem Chefberater, bei Lars Feld. War das beliebt? Also man orientiert sich eigentlich bei der Erbschaftssteuer und beim Verantwortungseigentum da an Lars Feld. Ein letztes lobendes Wort wollen wir doch noch finden. Kryptowährungen werden immerhin nicht als Lösung irgendeines Problems behauptet. Da heißt es, wir müssen die Kriminellen dort treffen, wo es ihnen wehtut, beim Geld. Deswegen müssen wir es einfacher machen, Vermögen einzuziehen, das durch kriminelle Machenschaften erlangt wurde. Mit einer bundesweiten Servicestelle wollen wir die Expertise über den Missbrauch von Kryptowährungen bündeln und für die Länder nutzbar machen. Das heißt, also das finde ich durchaus ganz nett, dass man sagt, es gibt eine einzige Stelle, an der das Wort Kryptowährungen auftaucht und das ist beim Thema Geldwäsche, Kriminalität, also dass man wirklich klar macht, es gibt keinen Nutzen außer für Scammer und Kriminelle.
Eigentlich wäre da konsequent gewesen, man hätte auch noch ein Verbot gefordert, aber ich glaube, es ist dafür zu spät, das zu fordern. Dafür haben jetzt schon zu viele institutionelle Anleger auf Kryptowährungen gesetzt. Wir werden sehen, was am 26. Januar dann noch beim Bundesparteitag passiert, ob es da noch ein paar progressive Vorschläge gibt, die ins Programm dann aufgenommen werden. Momentan sieht es eher so aus, als würde man die Arme öffnen, um dann mit der Union gemeinsam regieren zu können. Ein selbstbewusstes Regierungsprogramm jedenfalls, das den Kanzler selbst stellen will, das sieht doch anders aus. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!